Das Angebot, das die Genossenschaft erstellt, geht eigentlich über einen engeren Mitgliederkreis bereits hinaus.
Also man muss im Prinzip erkennen, dass Genossenschaften das basale Handlungsmuster der kollektiven Selbsthilfe verkörpern und genau dieses Handlungsmuster dann eben auch zur Lösung aktueller Probleme nutzen.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Herzlich willkommen bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung an der Wirtschaftsuniversität Wien. In unserer Sendereihe über soziale Innovation dreht sich heute alles um Genossenschaften. Genossenschaften sind eine relativ alte Wirtschaftsform, aber gleichzeitig gerade in einer starken Gründungsdynamik und befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Und zu diesem Thema habe ich heute zwei Gäste bei mir eingeladen, via Zoom. Spreche ich mit Philipp Timm, Forschungsbeauftragter am Seminar für Genossenschaftswesen an der Universität zu Köln. Hallo Philipp.
Hallo, freut mich. Schön, dass ich hier sein darf.
Und mit Professor Richard Lang, Direktor des Kompetenzzentrums Management von Genossenschaften an der Freien Universität Bozen. Hallo Richard.
Hallo, freut mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, uns beschäftigen Genossenschaften ja jeden Tag. Ich bin auch hier an der WU Wien am Kompetenzzentrum für Kooperation und Genossenschaften. Aber viele Menschen haben nur eine recht vage Vorstellung, was das eigentlich ist. Daher würde ich gern mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gleich einsteigen mit der Frage, wie schauen Genossenschaften aus? Was gibt es denn so für Beispiele für Genossenschaften? Genossenschaften, die jeder kennt oder besonders interessante, innovative Genossenschaften, die man kennen sollte? Könnt ihr uns da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, ich kann gerne mal ein paar Beispiele nennen. Es gibt natürlich einige traditionelle Genossenschaftssektoren, die den meisten Menschen bekannt sein werden, wie zum Beispiel landwirtschaftliche Genossenschaften, Agrargenossenschaften, wo sich Landwirte inklusive ihrer landwirtschaftlichen Betriebe zusammenschließen, um aus dieser Kooperation Synergieeffekte zu realisieren. Klassischerweise könnte das sein, dass man sich dabei Maschinen teilt, die man nicht sozusagen einzeln anschaffen muss, oder auch Flächenvorteile realisieren oder Vorteile aus dem gemeinsamen Marketing oder Verkauf. Dann gibt es natürlich auch Wohnbaugenossenschaften. Das ist für mich ein Beispiel, das mich sehr beschäftigt in meiner Forschung. Traditionellerweise steht auch hier die Mitgliederförderung im Zentrum. Das heißt, ursprüngliche Idee war, Zugang zu günstigem Wohnraum zu erzielen durch solche Genossenschaften im Zusammenschluss zukünftiger Bewohner, die gemeinsam bauen und verwalten, beispielsweise einer Siedlung. Ja, und so gibt es eine Reihe von traditionellen Genossenschaftssektoren, die mittlerweile über 100 Jahre alt sind.
Das Raiffeisen-Lagerhaus oder so kennt wahrscheinlich jeder.
Genau, das wäre auch ein Beispiel. Oder Genossenschaften, die auch zum Beispiel aus der Notwendigkeit entstanden sind, Zugang zu Krediten zu gewährleisten für Personengruppen, eben die Probleme hatten mit dem herkömmlichen Kreditsystem und Bankensystem.
Die Raiffeisenbanken sind da dann auch wohl noch zu nennen als zahlenmäßig, umsatzmäßig wichtiger Faktor, gell?
Ja, also da sind sicherlich aus diesen traditionellen Modellen gibt es natürlich dann Innovationen, die entstanden sind. Das ist vermutlich etwas, das wir auch zu sprechen kommen sollten heute, dass natürlich die Genossenschaftsbewegung nicht stillgestanden ist, sondern dadurch, dass die Kernidee einer Genossenschaft ist, lokale Bedürfnisse aufzunehmen aktiv und die Betroffenen sozusagen in der Problemlösung mitzunehmen und dann gemeinsam ein Modell zu entwickeln, das lokalen, regionalen Bedürfnissen entspricht. Gibt es beispielsweise auch sogenannte Bürgergenossenschaften oder Bürgerinnengenossenschaften, die ich nennen möchte hier als ein Konzept oder ein Modell, das vor allem in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. weil es hier unter anderem darum geht, Infrastruktur zu sichern für die lokale Bevölkerung. Das heißt, bei diesen innovativeren Formen von Genossenschaften oder etwas neueren Formen ist eigentlich das Angebot, das die Genossenschaft erstellt, geht eigentlich über einen engeren Mitgliederkreis bereits hinaus. Also das ist meiner Meinung nach auch wissenschaftlich das Spannende an solchen Genossenschaftsformen, dass sie nicht mehr nur fokussiert sind auf einen engen Mitgliederkreis, sondern eigentlich ein Angebot erstellen für eine Region, eine Gemeinde, einen breiteren Adressatenkreis, die aber nicht unbedingt Mitglieder sein müssen in dieser Genossenschaft. Was es natürlich für das Management, die Organisation dann zu einer Herausforderung macht, wie man eigentlich dann sozusagen diese Organisation gestaltet und auch die Governance ausgestaltet. Wir haben in Bozen diese Woche eine Veranstaltung zu Bürgergenossenschaften. Deswegen ist mir das auch eingefallen, dieses Modell. Und es gibt hier in Südtirol auch einige spannende Beispiele, wo verschiedenste Art von Infrastruktur, Energieversorgung, Nahversorgung, andere Dienstleistungen eben durch solche Bürgergenossenschaften betrieben, gesichert werden, weil eben der öffentliche Sektor, aber auch der privatwirtschaftliche Sektor diese Leistungen nicht oder nicht mehr zur Verfügung stellen wollen. Vielleicht belassen wir es mal dabei.
Philipp, kannst du das noch ergänzen mit ein paar ganz konkreten Beispielen von sehr innovativen Genossenschaften?
Also ich finde das auch einen sehr spannenden Punkt, den du auch gerade angesprochen hast, gerade dieses Thema der Vielgestaltigkeit von Genossenschaften. Also viele kennen wirklich Genossenschaften aus diesem Bankensektor oder aus Wohnungsgenossenschaften, aber es gibt eben auch Genossenschaften, die mittlerweile in sozialen Feldern unterwegs sind oder auch in Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements, wie wir das ja auch gerade, wie du das gerade ja auch schon gesagt hattest. Das ist ja eigentlich Teil eines Neugründungsgeschehen, was wir Anfang der 2000er Jahre auch tatsächlich erleben. Also lange gab es überhaupt keine Genossenschaftsgründungen, beispielsweise, also vor allem auch hier in Deutschland. Denn seit Anfang der 2000er Jahre gibt es immer wieder Neugründungen im Genossenschaftsbereich, wo wir tatsächlich auch erleben können, dass so eine Diffusion in neue Handlungsfelder stattfindet. Also es werden sukzessiv neue Handlungsfelder von Genossenschaften erschlossen. Pflegegenossenschaften, Kulturgenossenschaften, bürgerschaftliches Engagement. Also das sind ganz interessante Bewegungen und auch in diesem Sinne eine Form von Innovation, die wir da nehmen, dass diese traditionelle Form des genossenschaftlichen Miteinanders genutzt wird, um neue Handlungsfelder zu entdecken. Woran ich hier zum Beispiel in Deutschland auch immer wieder denke, das betrifft auch das, was du, Richard, auch gerade gesagt hattest, sind vor allem Schwimmbadgenossenschaften beispielsweise. Es ist ja ein ganz klassisches Beispiel von Infrastrukturgenossenschaften, wo die Kommune aus unterschiedlichsten Gründen irgendwann einfach nicht mehr in der Lage ist, dieses Schwimmbad zu betreiben. Und es gibt mehrere Schwimmbäder, die dann eben übernommen wurden. Gutes Beispiel dafür ist das Naturbad Wunstorf-Lute EG. 2006 wurde das übernommen, wo tatsächlich dann das Freibad zu einem Naturbad umgebaut wurde und die Kommune überlässt der Genossenschaft dann Grundstück und Anlagen. Und die Genossenschaft wiederum hat dann damals die Umbau- und die Sanierungsmaßnahmen übernommen. Aber eben jetzt auch den Betrieb des Bades seither liegt in ihrer Hand. Und das ist dann zum Beispiel so ein Punkt, den ich dann bei Infrastrukturgenossenschaften spannend finde, weil es natürlich auch ein direkter Bezug aufkommt zum Thema Daseinsvorsorge. Ein zweites Beispiel, was ich auch sehr spannend finde, dazu habe ich auch mit meinem Kollegen hier, Dr. Johannes Blume-Drees, eine Fallstudie geschrieben, nämlich zur Dorfgenossenschaft Wombach EG. Die hat auch eine gewisse mediale Aufmerksamkeit erfahren. Und zwar war es dort so, im kleinen Dorf Wombach, das ist ein Stadtteil von Lohr am Main mit etwa 2000 Einwohnern, musste der örtliche Bäckerbetrieb schließen. Der war seit 1925, wurde der in Familientradition geführt und musste dann aufgrund von Krankheit des Bäckers musste der Betrieb schließen. Und dann hat man relativ schnell vor Ort gesagt, okay, wir möchten gerne diese Bäckerei übernehmen. Und hat dann sehr, sehr schnell auch eine Genossenschaft gegründet, die Dorfgenossenschaft Wombach EG, die eben zum Gegenstand hatte, tatsächlich Unternehmen vor Ort betreiben zu können. Und der direkte Anlass war dann eben die Übernahme des Bäckereibetriebes. Und es ist ganz interessant, Richard, auch das, was du gerade gesagt hattest, ne, es hat sich tatsächlich eine Art von Verantwortungsgemeinschaft herausgebildet. Denn heute sind über 700 Menschen, wie gesagt, mit 2000 Einwohnern, Mitglied in dieser Genossenschaft. Und die Leute verstehen wirklich, es ist ihr Laden. Sie sind eben auch Teil dieses Ladens. Sie gehen dort einkaufen, sie identifizieren sich damit. Und das finde ich einen ganz spannendes Beispiel, was ich für mich auch immer wieder aufrufe und worauf ich vielleicht heute noch ein, zwei Mal kommen werde im Gespräch.
Spannend und so vielfältig. Wie kann man jetzt den Kern der Genossenschaft definieren? Was ist das Gemeinsame zwischen all diesen Beispielen? Was macht Genossenschaft aus?
Ich unterscheide immer ganz, oder wir hier im Seminar für Genossenschaftswesen auch, wir unterscheiden immer gerne zwischen Genossenschaften im wirtschaftlichen und Genossenschaften im rechtlichen Sinne. Also es gibt Genossenschaften, die in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft tatsächlich aktiv sind und dann eben auch als Genossenschaften im rechtlichen Sinne bezeichnet werden können. Und es gibt Genossenschaften im wirtschaftlichen Sinne. Also das sind Unternehmen, die im Prinzip unabhängig von ihrer Rechtsform genossenschaftlich handeln, also die Förderung ihrer Mitglieder mittels eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes bezwecken. Und entwicklungsgeschichtlich kann man sagen, dass der Genossenschaftsbegriff an sich eigentlich kein Rechtsbegriff ist. Also Genossenschaften gibt es sehr, sehr viel länger, als es eigentlich Rechtsbegriffe gibt. Also in Deutschland beispielsweise wurde das 1889 im Reichsgesetz unter anderem auch verankert. Vorher gab es 1, 2, 3 kleinere Vorstufen von Genossenschaftsgesetzen, aber diese genossenschaftliche Wirtschaftsform tatsächlich ist viel älter. Und dann, wenn man von Genossenschaften im wirtschaftlichen Sinne spricht, dann geht es immer auch um die Umschreibung soziologischer, wirtschaftlicher und sozialethischer Sachverhalte. Und dann fragt man sich auch so ein bisschen, auch das, was du gerade gefragt hast, was ist eigentlich der kulturelle Kern von Genossenschaften? Was macht Genossenschaften tatsächlich aus? Und vom Sinn her gedacht sind genossenschaftliche Konstrukte eigentlich immer sachzielorientiert. Also es geht immer um Bedarfsdeckungswirtschaft für die Mitglieder. Und von ihrer Struktur her sind genossenschaftliche Konstrukte immer demokratisch verfasst. Also sie haben eine horizontale Beziehungsstruktur. Und deswegen definiere ich Genossenschaften für mich immer so, dass ich sage, Genossenschaften sind demokratisch verfasste Unternehmen mit förderwirtschaftlicher Zielsetzung. Das ist im Prinzip, das sind die beiden Kernpunkte, die ich bei Genossenschaften sehe, vom Sinn her tatsächlich diese Bedarfsdeckung und von der Struktur her eben diese demokratische Verfassung. Und dieses besondere Zusammenspiel dieser beiden Merkmale, das macht eigentlich genossenschaftliches Wirtschaften aus. Ne? Also, und wenn man dann in die Geschichte auch nochmal zurückguckt, dann findet man da auch immer wieder Beispiele, wo man genau sowas erkennen kann. Gilden beispielsweise sind in der Form dann auch genossenschaftlich, in Anführungsstrichen. Ne? Also.
Ja, vielleicht auch manche Klöster oder so.
Genau, ja. Und das finde ich den entscheidenden Kern von Genossenschaften. Man kann das immer noch etwas weiter spezifizieren. Es gibt Genossenschaftsprinzipien, also das Förderprinzip, ne, das beschreibt den konstitutiven Zweck der Genossenschaft. Also wir müssen die Mitgliederförderung betreiben. Dann gibt es das Identitätsprinzip. Also die Mitglieder sind Eigentümer und gleichzeitig aber auch Kunde, Lieferant oder Beschäftigter zugleich. Dann gibt es das Selbsthilfeprinzip, also im Prinzip das basale Handlungsmuster der kollektiven Selbsthilfe, was Genossenschaften auszeichnet. Ne? Also Raiffeisen hat es ja auch schon gesagt, was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele. Dann gibt es das Demokratieprinzip, also dass man unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung nur eine Stimme hat. Und es gibt auch immer noch, das ist natürlich eine spannende Thematik historisch, aber das Freiwilligkeitsprinzip, also Ein- und Austritt in Genossenschaften sind freiwillig, aber auch die Intensität, mit der man eigentlich eine Beziehung mit der Genossenschaft eingehen möchte, also inwiefern man sie nutzen möchte.
Ja, also ich würde das gerne unterstreichen, was du jetzt, wie du das definiert hast, Philipp. Das finde ich sehr schön zusammengefasst. Und möchte vielleicht auch noch ergänzen, dass aus einer internationalen Perspektive eben eine unglaubliche Diversität an Modellen hier zu finden ist und auch Zugängen. Du hast es ja bereits angesprochen, dass man Genossenschaft eben nicht rein, so wie es oft in der deutschsprachigen Debatte ist, über die Rechtsform, zuerst mal über die Rechtsform herangeht, sondern es international gesehen oft einfach als eine Organisationsform beschrieben wird, die nach gewissen Prinzipien funktioniert oder wo sich die Organisation einer gewissen Tradition zuordnet, wo natürlich das Demokratieprinzip eine große Rolle spielt, also die Mitbestimmung durch die Mitglieder in der Governance. Das erscheint mir auch ein wesentlicher Punkt, sie von anderen Organisationen im sogenannten dritten Sektor zu unterscheiden. Und dazu zu sagen ist auch noch, dass es ja in manchen Ländern tatsächlich keine Rechtsform gibt. Also ich kenne das Beispiel aus Großbritannien eben, wo es gibt keine Rechtsform für die Genossenschaft, sondern die genossenschaftliche Unternehmen greifen dann auf andere Rechtsformen zurück, aber definieren sich natürlich in der genossenschaftlichen Tradition und anhand der genossenschaftlichen Prinzipien. Und in der sozusagen Scientific Community, denke ich, ist es für alle, die sich mit Genossenschaften beschäftigen, eben schon wichtig, sich zu verorten in einem größeren Sektor, wie wir das jetzt auch immer nennen wollen, dem dritten Sektor, dem Sektor der Hybridunternehmen, den Social Enterprises, die eben alle Organisationen, die diesem Sektor angehören, teilen die Eigenschaft, dass sie, oder viele teilen die Eigenschaft, dass sie eben sowohl wirtschaftliche als auch soziale Ziele verfolgen. Also das ist ja auch ein Kern bei der Genossenschaftsidee. Und bei den Genossenschaften kommt dann eben noch als drittes Standbein dazu, dass sie eben diese starke demokratische Steuerung und demokratische Verfasstheit aufweisen. Aber ich denke, wir sollten auch erwähnen, dass viele der Herausforderungen, die Genossenschaften haben und die Vorteile, die sie auch bieten, man schon auch in anderen Unternehmenstypen oder Organisationstypen natürlich findet, weil dieser Hybridcharakter zwischen Wirtschaftszielen und Sozialzielen führt natürlich zu Herausforderungen alltäglich für die Genossenschaften. Gleichzeitig eröffnet es aber auch Spielräume, zum Beispiel bei der Gewinnung von Ressourcen. Na, überlegen wir nur, ein privatwirtschaftliches Unternehmen könnte zum Beispiel nicht auf freiwillige Arbeit so einfach zurückgreifen. Niemand von uns wird für ein privatwirtschaftliches Unternehmen freiwillige Arbeit leisten, aber Genossenschaften, gewisse zumindest, können solche Ressourcen akquirieren oder auch staatliche Förderungen und natürlich Markteinkommen. Also hier sieht man aus meiner Sicht auch einen Vorteil, dass diese Hybrid-Natur mitbringt.
Sehr interessant, euch dazu zu hören, und da bin ich selber sehr ins Nachdenken gekommen jetzt. Dieses Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Innovation. Ich habe jetzt mal eine Hypothese, die ich mir gerade selber ausgedacht habe, und sagt mir, ob ich da mal irgendwas übersehen habe. Ich hätte jetzt mal so gesagt, wenn Menschen gleichberechtigt miteinander wirtschaften, dann, und sie wirtschaften, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, dann ist das eigentlich genossenschaftlich, oder? Von der Grundidee her, wenn ich Philipp jetzt richtig verstanden habe. Das heißt, das ist was sehr Altes, ne? Also so haben Menschen lange Zeit viel miteinander gewirtschaftet, was weiß ich, die Almwirtschaft im Alpenraum, das Teilen von Weidegründen oder das Bewirtschaften von Fischgründen, wenn Fischer gemeinsam besprechen, wie wer darf wie viel fangen oder wie groß machen wir heuer die Löcher in den Netzen. Ja? Kennt ihr die Geschichte mit den Löchern in den Fischernetzen? Nein? Das ist ein Beispiel für die Bewirtschaftung einer Almende. Manche traditionellen Fischergemeinschaften haben das. Da gibt es eine bestimmte Zeit im Jahr, da schauen sie, wie groß sind die Fische. Ne? Und je nachdem, wie die Fische sind, gibt es eine Regel, wie groß in diesem Jahr die Fische ihre Löcher in den Netzen machen dürfen. Ne? Sind die Fische eher klein, muss man mit eher großen Löchern im Netz fischen. Und dann wird halt bestraft, wenn jemand heimlich doch ein engmaschigeres Netz verwendet. Ne? Also das sind so ganz, ganz alte Techniken, wie Menschen gelernt haben, so zu wirtschaften, dass sie halt ihre Ressourcenbasis nicht plündern. So viel zum Thema genossenschaftliche Traditionen. Und das geht ja auch in eine Richtung, wo unsere sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen Herausforderungen heute sind. Also wie kann man eine Wirtschaft haben, die den Menschen dient und nicht sozusagen umgekehrt der Mensch ausgebeutet wird für Profitziele, um des Profits willen zugunsten von einigen sehr wenigen. Ist das vielleicht ein wesentlicher Aspekt dieses Spannungsverhältnisses zwischen Tradition und Innovation? Nischen für andere Formen des Wirtschaftens erhalten, ausbauen, entwickeln?
Ja, also ich denke, auch angesichts dessen, dass wir dieses Jahr ja das Internationale Jahr der Genossenschaften, das UN-Jahr, feiern, und man sieht, dass in gewissen Krisenzeiten sich, deshalb würde ich in diesem Nischen, rein Nischendenken, würde ich etwas widersprechen, dass Genossenschaften sich nur in Nischen finden. Ich glaube, dass gesamtgesellschaftlich immer wieder der Wunsch da ist, nach alternativen Wirtschaftsformen, Organisationsformen zu suchen, die aus der Krise heraushelfen können. In dem Zusammenhang tauchen die Genossenschaften dann immer wieder in gewissen Zyklen auf und man wendet sich an die Genossenschaften mit diesen Fragen, solidarisches Wirtschaften, kooperatives Wirtschaften. Wäre das nicht eine innovative Möglichkeit, mit Krisenzeiten umzugehen und zu Wachstum wieder zu führen? Was mich auch auf den Punkt bringt, dass hier ein gewisser Realismus auch gefordert ist, weil Genossenschaften operieren eben in den auch in einer kapitalistischen Wirtschaft. Also es ist ja nicht so, dass die Genossenschaften jetzt hier ein neues System entwickeln würden. Viele haben möglicherweise diese Zielsetzung auch zu einem Systemwandel beizutragen. Aber grundsätzlich, der Großteil der Genossenschaften, denke ich, werkt in der kapitalistischen Marktwirtschaft und ist auch den Zwängen unterworfen. Und daher, glaube ich, ist auch ein gewisser Realismus gefragt, was jetzt Veränderungspotenzial betrifft. Ich denke, was sich aus der empirischen Forschung zu Genossenschaften schon zeigen lässt, ist, dass solche Veränderungspotenziale ja oft dann auf der lokalen oder regionalen Ebene zu finden sind, wo es eben Handlungsspielräume gibt und weniger jetzt gesamtwirtschaftlich oder gesamtgesellschaftlich. Also das traue ich mir jetzt fast zu sagen, ist schon ein Befund, den man ableiten kann aus der Forschung zu Genossenschaften. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp.
Ja, ich kann einen Großteil dessen, was du gesagt hast, eigentlich auch aus meiner Perspektive nur unterschreiben. Ich persönlich glaube, dass man Genossenschaften eigentlich immer wieder neu erfinden muss. Ich glaube, das ist der Punkt. Und dann sind sie auch eben nicht nur Nischen. Also Genossenschaften sind, so wie wir es gerade auch ein bisschen beschrieben haben, sie sind ein Handlungsrahmen, der sich durch eine ganz besondere Konstellation von Sinn und Struktur in irgendeiner Form auszeichnet, ne? Also bedarfswirtschaftliche Ausrichtung und demokratische Verfassung. Und ich glaube, worauf es hier dann tatsächlich ankommt, ist, dass es Genossenschaften und vor allem auch, dass ihre führenden Köpfe eigentlich auch der Genossenschaften immer wieder diese Bedarfe und Potenziale neu eruieren und schauen, wo ist eigentlich der Bedarf? Ne? Also man muss im Prinzip erkennen, dass Genossenschaften das basale Handlungsmuster der kollektiven Selbsthilfe verkörpern und genau dieses Handlungsmuster dann eben auch zur Lösung aktueller Probleme nutzen, wie es dann eben beispielsweise bei der Dorfgenossenschaft Bombach EG der Fall war. Ne? Die Leute haben ein Bedürfnis danach gehabt, dass ihr traditioneller Bäcker im Ort bleibt, also dass die Bäckereiware vor Ort produziert wird, nicht nur verkauft wird. Und dafür hat man sich zusammengeschlossen, um das, also im Prinzip auf das basale Handlungsmuster der kollektiven Selbsthilfe zurückgegriffen, um genau das dann eben tatsächlich auch umzusetzen. Und ich glaube, die Innovation bei Genossenschaften besteht darin, dass wir eine zeitgemäße Interpretation des genossenschaftlichen Förderzwecks finden. Also wir müssen im Prinzip dieses Handlungsmuster, was Genossenschaften auszeichnet, zeitgemäß interpretieren und auf unsere aktuelle Situation übertragen. Das haben ja beispielsweise auch die Genossenschaftspioniere gemacht, also Hermann Schulze-Delitzsch oder auch Friedrich oder auch Raiffeisen beispielsweise, die ja damals im Kontext des 19. Jahrhunderts, Zeiten von Industrialisierung, Urbanisierung, große Probleme identifiziert haben und gesagt haben, und das ist auch das, was du ja auch gesagt hast, Richard, ne, Markt und Staat finden jetzt da keine richtigen Lösungen, da müssen wir rein. Und dafür haben sie dieses Muster der kollektiven Selbsthilfe genutzt und dann auch entsprechend, oder sind auf der Basis dann auch diese Probleme angegangen.
Ja, ich denke, das tun sie schon, das tun sie ja immer noch, auch auf Verbandsebene. Ja. Das vielleicht auch noch zu unterstreichen. Ich nehme das hier in Südtirol wahr, in meinem Austausch mit den Genossenschaftsverbänden, ob das jetzt der Raiffeisenverband ist oder Coop Bund oder andere kleinere Verbände, die eigentlich regelmäßig versuchen, auch ihre Modelle anzupassen an neue Bedürfnisse. So zum Beispiel eben mit den bereits erwähnten Bürgergenossenschaften oder den Energiegenossenschaften. Ähnliches habe ich auch immer wahrgenommen aus dem österreichischen Sektor, dass man sich versucht, hier auch neuen Bedürfnissen zu öffnen, hier Lösungen zu finden. Natürlich entsteht dann ein Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Also auf das nochmal zurückzukommen, das ist vielleicht auf der Verbandsebene, also um das vielleicht zu erklären, Verbandsebene bedeutet sozusagen dann die Ebene, wo Unterstützungen für die Einzelgenossenschaften auch geliefert werden, dass dort natürlich dann die Diskussion immer stattfindet, inwieweit sollen wir traditionelle Aspekte betonen und unsere Traditionsgenossenschaften fördern und inwieweit in neuere Genossenschaftsformen hineingehen. Aber ich denke, es bleibt gar nichts anderes aus, als das zu tun, weil sich unsere Gesellschaft und Wirtschaft ja immer weiterentwickelt und daher braucht es diese Anpassungen. Aus Österreich kann ich auch aus sozusagen meiner Erfahrung berichten, dass sich die Verbände nicht immer leicht getan haben damit. Und das war ja auch etwas, was in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, kann Philipp vielleicht auch noch dazu was sagen, aber dass man manchmal das vielleicht auch als schwerfällig empfunden hat und man Genossenschaft eher mit etwas Traditionellem eben in Verbindung brachte, was nicht immer am Puls der Zeit ist. Aber ich glaube, dass inzwischen einige neue Trends auch in den Verbänden fest verankert sind.
Inside Impact. Also ich denke, in dem Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Innovation macht es wirklich einen Sinn zu unterscheiden bestehende, zum Teil sehr alte Genossenschaften und Neugründungen. Die haben ganz eigene Probleme. Ich glaube, also auf Verbandsebene in Österreich nämlich so war, dass für beide Probleme sehr hohe Sensibilität da ist. Also Neugründungen mittlerweile werden von allen Verbänden sehr willkommen geheißen. Es gibt auch gute Gründungsberatungen mittlerweile bei allen Verbänden, fast allen, also bei den großen jedenfalls. Und auch bei manchen kleinen gibt es sehr gute Gründungsberatungen. Aber also Genossenschaften sind so ein bisschen auch das Opfer ihres eigenen Erfolgs, die alten. Die sind gegründet worden zur Zeit der industriellen Revolution, zur Lösung der sozialen Frage, um die Handwerker aus ihrem Elend zu befreien oder die Not am Land abzuschaffen. Und da kann man irgendwie sagen, ja, Mission accomplished derzeit. Sozusagen, was ist jetzt unser Sinn? Ja, alle Bauern in Österreich haben mittlerweile Strom und fließendes Wasser in ihren Häusern. Das war ja bis in die 60er Jahre noch nicht so. Also da haben sicher die Genossenschaften enorm viel geleistet und stehen jetzt so ein bisschen vor der Sinnfrage, was machen wir denn jetzt? Ne? Und haben da, glaube ich, da gibt es, glaube ich, keine so einfachen Antworten drauf. Und bei Neugründungen ist es oft einfacher. Ne? Die fokussieren sich wirklich auf so eine aktuelle soziale Frage. Zum Beispiel, was mir da einfällt, sind auch so Coworking-Genossenschaften von so neuen Selbstständigen, ja, wo du halt das Problem hast von prekären Arbeitsbedingungen. Da tun sich die zusammen als Genossenschaft, verteilen Aufträge untereinander, können sich besser versichern, können sich im Büro teilen. So. Also das greift halt ein ganz aktuelles Themapunkt genau auf.
Ich bin tatsächlich persönlich, und ich finde, da hat der Richard gerade einen ganz wichtigen Punkt auch gesagt, dieses Thema Pragmatismus. Wir leben in der Welt, in der wir leben. Und ich glaube, gerade traditionelle Genossenschaften, die haben auch eine sehr, sehr hohe Berechtigung. Also gerade beispielsweise Einkaufsgenossenschaften von Handwerkern oder sowas in die Richtung Maler, Einkaufsgenossenschaften oder sowas in die Richtung. Es ist ja auch ein Rückgrat des Mittelstandes hier bei uns in Deutschland beispielsweise. Es hat eine sehr große Berechtigung. Gleichzeitig viele traditionelle Unternehmen, also auch Genossenschaftsunternehmen, glaube ich, kämpfen dann manchmal auch so ein bisschen oder verlieren ihren Kern so ein bisschen aus den Augen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Thema Pragmatismus. Ich glaube, Genossenschaften können in unserem System, in unserer Ordnung, haben sie eine Chance, wenn sie tatsächlich Genossenschaften sind. Ne? Also sie müssen Genossenschaften sein. Also geht es dann beispielsweise um das Thema Gewinn. Gewinne sind in Genossenschaften Mittel zum Zweck, damit eben der Betrieb, ich sag mal, wettbewerbsfähig gehalten werden kann. Wir brauchen einen Markterfolg, damit wir einen Fördererfolg erzielen können, weil ohne diesen Erfolg auf dem Markt können wir unsere Mitglieder nicht adäquat fördern. Ne? Das bedeutet, wir brauchen zwar Gewinne, damit die Genossenschaft existieren kann und auch überlebensfähig ist, Innovationen finanzieren kann und, aber das ist ein Mittel zum Zweck, um diesen Fördererfolg in irgendeiner Form sicherstellen zu können. Und das ist im Prinzip ganz grob genossenschaftlich. Und das ist auch ein wichtiges Thema zum Beispiel für Neugründungen, finde ich. Ich erlebe das oft oder habe auch schon oft gehört, dass Genossenschaften als Existenzgründungen gedacht sind. Man gründet eine Genossenschaft, um darauf sozusagen irgendwie, ja, ich sag mal, auch Gewinne zu erzielen, aber eigentlich will man was Gutes machen. So, ne? Aus meiner Perspektive sind Neugründungen oder Genossenschaftsgründungen an sich eigentlich keine Existenzgründungen beispielsweise. Wir brauchen mindestens 3 Leute und es geht um einen Bedarf, den man erfüllen muss. Ne? Und ich glaube, da gibt es auch manchmal so ein, wie sage ich das, ein falsches, in Anführungsstrichen, oder vielleicht überfordern wir sie manchmal auch in einer gewisser Form moralisch, indem wir Genossenschaften zu viel zuschreiben als das, was sie können. Und gleichzeitig schätzen wir sie auch dann ein bisschen falsch ein. Ne, sondern ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das erwarte ich mir übrigens auch, das hatten wir gerade schon kurz angesprochen, für das diesjährige Genossenschaftsjahr. Ne, eine gewisse Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit für diese Thematik, damit man so eine vernünftige Einschätzung auch zu diesem Thema Genossenschaften vornehmen kann. Auch beispielsweise in Beratungen und in solchen Richtungen. Ja.
Also mir kommt vor, das ist jetzt eh schon ein bisschen dem Realismus gewichen, aber es gab so in den Anfangsjahren des Gründungsbooms manchmal so ein bisschen die Vorstellung, wenn ich etwas als Genossenschaft gründe, dann würde dadurch per se irgendetwas einfacher. Das ist nicht so.
Ja, sehe ich auch so. Ist auch in der Vermittlungsarbeit jetzt zu Genossenschaften, beispielsweise mit Studierenden, immer eine Herausforderung klarzumachen, dass es sicher hier um eine kooperative Unternehmensform, kooperative Geschäftsmodelle handelt. Insofern Immer die Frage, macht es bei einer gewissen Geschäftsidee oder bei einem Geschäftsmodell Sinn, das über eine Genossenschaft zu organisieren? Oder bei bestehenden Unternehmen, die sich eben weiterentwickeln möchten, könnte man eine Kooperation dann durch die Genossenschaft auf stabilere Beine zum Beispiel setzen. Also ich glaube, es im Lebenszyklus von Unternehmen kann die Genossenschaft an unterschiedlichen Punkten ansetzen. Fällt mir jetzt auch ein spannendes Beispiel ein, das vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal verdeutlichen soll, wie die Genossenschaft eigentlich auch bei sozusagen bei sehr ja, bei anderen, in anderen Unternehmenssektoren einen Lösungsansatz bieten könnte. Also wir haben hier in Südtirol in Bruneck, hatten eine sehr traditionelle Gärtnerei, einen Familienbetrieb, wo der Inhaber aufgrund von Altersgründen eben nach einer Nachfolge gesucht hat. Und diese Nachfolge fand sich nicht in der Familie, wie das sehr oft bei Familienbetrieben eigentlich die klassische Nachfolgesituation ist. Und so kam er auf die Idee, weil er seine Mitarbeiterschaft eigentlich immer sehr stark an die Unternehmensführung mit eingebunden hat, ob der Betrieb nicht kooperativ in Form einer Genossenschaft weiterführbar wäre. Ja, und das hat sich eben dann zu einem spannenden, zu einer spannenden Nachfolge entwickelt, wo wir die Situation hatten, dass dann eine bestehende Genossenschaft hier in einer gewissen Übergangszeit eine Unterstützungsfunktion übernommen hat. Also es ist so eine Art genossenschaftliches Buyout, so nennen wir es. Es gibt eben so Mitarbeiter-Buyouts. Viele kennen vielleicht Management-Buyout als Begriff, aber es gibt natürlich auch einen Mitarbeiter-Buyout. Und dieser spezifische Fall für uns, wir schreiben dazu auch gerade in Publikation, könnte vielleicht als genossenschaftliches Buyout beschrieben werden, wo eben eine bestehende Genossenschaft als Mitarbeiter unterstützt, weil sie bereits Erfahrung hat, damit den Betrieb dann in weiterer Folge selbst weiterzuführen. Klar, wir müssen uns natürlich diese Beispiele dann längerfristig ansehen, Erfolg und Herausforderungen, aber ich denke, hier sieht man sehr gut, dass die Genossenschaft eben auch ein Modell sein kann, zum Beispiel zur Betriebsweiterführung, Generationswechsel, und das ist sehr spannend für andere Unternehmenssektoren und ist eben großteils unbekannt. Also ich weiß nicht, ob das beraten wird, auch von Unternehmensberatern oder von den Kammern, so stark, dass hier die Genossenschaft eine Rolle spielen könnte. Also das wäre vielleicht auch ein Wunsch, dass so etwas stärker dort auch aufgenommen wird.
Mir ist noch was eingefallen, Philipp, zu dem, was du vorher gesagt hast mit den Einkaufsgenossenschaften für mittelständische Unternehmen. Ich glaube, dass da auch doch viele von diesen Geschäftsmodellen jetzt durch Digitalisierung und sozusagen Plattformmonopole wirklich unter Druck kommen, weil sozusagen die Preisvorteile, die sie bieten konnten unter früheren Verhältnissen, vielleicht kann jemand anderer jetzt genauso bieten. Ja? Und da gibt es einige so Fälle, wo ich mir im Nachhinein jetzt denke, oh Mann, das wäre doch so toll gewesen, wenn jemand die Idee gehabt hätte, das als Genossenschaft zu gründen. Ja? Zum Beispiel Uber mit den Taxifahrern. Wie cool wäre das gewesen, wenn die Taxifahrer sich gedacht hätten, hey, lass uns doch gemeinsam so eine App entwickeln, wo man so super bequem seine Taxifahrten drüber buchen kann. Oder Booking.com. Ja, wenn die Hoteliers selber auf die Idee gekommen wären, sowas zu gründen. Und so kommt halt ein Tech-Startup auf die Idee und dann wird dann recht schnell so ein Tech-Plattform-Monopolist. Ja? Oder wie cool wäre es, wenn Amazon eine Konsumgenossenschaft wäre?
Das wäre auf jeden Fall spannend, ja. Also, ja.
Was haltet ihr derzeit noch für besonders spannende Entwicklungen in der Genossenschaftslandschaft? Worauf sollen wir schauen, wenn wir Innovationen beobachten wollen? Oder in welche Richtungen könntet ihr Tipps geben, wenn jemand nach innovativen Geschäftsideen auf der Suche ist?
Also was ich gerade wirklich eine spannende Entwicklung finde, ist das, was wir auch am Anfang des Gesprächs schon mal hatten, nämlich diesen Bereich der Infrastrukturgenossenschaften. Ich glaube, da liegt sehr, sehr, sehr viel Potenzial. Hier werden Menschen wirklich aktiv und übernehmen dann auch einen Teil ihrer Daseinsvorsorge. Ne? Da gibt es auch einen sehr schönen Bezugsrahmen von Winfried Kluth, der gesagt hat, Infrastrukturgenossenschaften ermöglichen den Erhalt von Infrastrukturen. Sie ermöglichen aber auch Bürgerpartizipation und sie ermöglichen den Menschen auch eine gewisse Form von Übernahme eines ganz kleinen Teils ihrer eigenen Daseinsvorsorge. Das ist also beispielsweise das, was ich vorhin auch bei der Dorfgenossenschaft Bombach EG meinte. Natürlich, der Erhalt ist sicher. Also der Bäckereibetrieb wurde erhalten. Aber es gab ja auch einen gewissen Prozessnutzen dahinter, ne? Also diese Verantwortungsgemeinschaft, die sich herausgebildet hat. Diese Tatsache, dass man sagt, das ist mein Laden, hier gehe ich einkaufen. Ich bin Miteigentümer dieses Ladens. Es ist in Anführungsstrichen mein Bäcker. Das ist ja eine Art Verantwortungsgemeinschaft. Man hat Verantwortung übernommen für seinen Bäcker. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der sich da gerade herausentwickelt. Und ich glaube, wenn man den auch weiterdenkt, gerade auch zum Beispiel mit Blick auf demokratietheoretische Debatten oder sowas, kann das enorm spannend sein. Ich argumentiere da immer ganz gerne mit Michael Sandel, der ja auch sehr schön auch mal gesagt hat, also er unterscheidet zwischen liberaler Freiheit und republikanischer Freiheit. Über die Begriffe kann man natürlich streiten, aber im Prinzip geht es um die Tatsache bei ihm, dass er sagt, Demokratie ist immer auch eine gewisse Form von individuellen Rechten. Also Demokratie sind Rechte und das ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Und der zweite Punkt ist, das wäre dann im Prinzip diese republikanische Punkt, der noch dazu kommt. Demokratie bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen. Ne? Und ich finde, genau das ermöglichen Genossenschaften, diese Übernahme von Verantwortung, wie Richard das ja auch schon gesagt hat, in einer ganz kleinen, regionalen, lokalen Sphäre. Ne? Markus Gmür hat mal geschrieben, Genossenschaften sind kleine Antworten auf große gesellschaftliche Fragen. Und das ist halt auch ein ganz guter Punkt, den ich wirklich spannend finde und der sich eben in diesem Bereich Infrastrukturgenossenschaften materialisiert. Nämlich diese Verantwortungsgemeinschaften. Die Leute übernehmen einen kleinen Teil ihrer eigenen Daseinsvorsorge.
Schaut ihr euch auch an, wie es den Leuten dann damit geht? Also sind die dann zufrieden und glücklicher als vorher mit dann mehr Verantwortung?
Mehr Verantwortung ist natürlich eine gute Frage, ne? Aber wenn ich mir zum Beispiel die Dorfgenossenschaft Wombach EG angucke, also die Formate, die aufgesetzt wurden, die werden dann schon auch genutzt oder beispielsweise auch das Naturfreibad Wunsdorf-Lute. Ist genauso. Das sind über 75% der Haushalte vor Ort sind irgendwie in diese Genossenschaft hineingewoben. Also die Leute beteiligen sich daran, weil sie ein kerneigenes Interesse daran haben, sich da auch zu beteiligen. Sie möchten, dass das erhalten bleibt. Und natürlich, die Frage ist immer, wer geht dann vor? Wer besetzt Vorstände? Wer besetzt den Aufsichtsrat? Das sind natürlich immer Fragen. Meistens nimmt man da auch entsprechende Leute. Also bei der Dorfgenossenschaft Bombach EG hat man beispielsweise auch eine ganze Menge an Aktiven gefunden, die sich dann eingebracht haben. Und natürlich hat sich dann auch die, in Anführungsstrichen, Breite dann eher auch als, in Anführungsstrichen, einfaches Mitglied, was immer noch viel ist, sich dann eingebracht. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, die du auch ansprichst, Florentin, dieses Thema, was ist dann natürlich, wenn es konkret wird? Vorstand, Aufsichtsrat, wer bringt sich da dann tatsächlich ein? Ne? Und ich kenne jetzt viele positive Beispiele. Ich kenne aber natürlich auch Beispiele, wo man gesagt hat, gut, ich hab jetzt gerade einfach keine Kapazitäten, da einzusteigen und irgendwann wird so ein Projekt dann halt nicht realisiert. Ne? Das gibt's natürlich auch, ja.
Also ich würde ja vermuten, dass im Schnitt Menschen zufriedener sind und glücklicher sind, wenn sie eingebunden sind in solche Strukturen und auch gewisse Verantwortung haben, weil so dann die Annahme, dass durch nur passiven Konsum man besonders glücklich sei, das funktioniert ja dann in Wirklichkeit nicht so, sondern gerade die Einbettung in das soziale Gewebe und mitreden können und gesehen werden und irgendwie jemand sein und auch gekannt werden. Also das gibt einem ja dann so viel. Aber das ist jetzt sozusagen meine bedürfnistheoretisch begründete Annahme. Ne? Wäre spannend, da so Zahlen zu haben.
Würde ich aber, glaube ich, auch so unterschreiben. Also ich glaube auch, das hat sehr viele Vorteile, wenn man dann wirklich so spürbar vor Ort Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, das wird auch angenommen. Es ist, also ich würde sozusagen deine Aussage auch unterschreiben.
Ja, also ich würde auch mit unterschreiben hier. Ich glaube, wir haben einen Begriff jetzt noch nicht genannt, der ja auch immer wieder mit Genossenschaft verbunden ist. Es ist ein Begriff, der in deutschsprachigen etwas belastet ist, aber inzwischen auch kein Problem, also den Begriff der Gemeinschaft, weil, oder in der englischen Community eben, weil das ist schon eine Erfahrung, auch diese Gemeinschaftserfahrung, diese Unterstützungserfahrung, diese Solidarität, die Genossenschaften wirklich als Organisationsform speziell machen, denke ich, im Vergleich zu anderen Unternehmensformen. Und da denke ich auch aus dem Einblick in verschiedenste Beispiele, dass die Mitglieder solcher Gemeinschaften schon einfach auf der intrinsischen Ebene natürlich hier Vorteile erfahren, die sie sonst nicht erfahren könnten, wenn sie jetzt selbst irgendwas organisieren müssten oder gezwungen wären, was zu organisieren oder ja vielleicht in anderen Zusammenhängen. Ja, aber ich denke auch, dass, wie du gesagt hast, Philipp, Was man natürlich nicht ausblenden sollte, ist, dass es auch in Genossenschaften immer solche Promotoren braucht oder Promotorinnen. Also es ist nicht so, dass wir uns das vorstellen dürfen, als wenn in einer Genossenschaft jedes Mitglied natürlich den gleichen Zeitaufwand oder den gleichen Ressourcenaufwand hier leisten kann. Das ist ja auch selbstverständlich, weil wir alle im Alltag eingebunden sind und mit vielen anderen Themen, insbesondere auch wenn wir von Genossenschaften, vielleicht von Sozialgenossenschaften reden, die auch vulnerable Gruppen als Mitglieder haben. Und da ist es dann schwer, das zu erwarten. Daraus entstehen natürlich auch Spannungen, braucht diese Promotorengruppen, und davon hängt vermutlich auch dann mittelfristig der Erfolg der Organisationen ab. Kann das auf eine neue Generation übertragen werden? Oder finden sich diese Promotorinnen und Promotoren eben dann nicht mehr? Aus meiner Erfahrung ist, so wie du es genannt hast, schön mit dem Beispiel des Schwimmbads, das ich auch gut kenne, wo sich eben eine Gruppe von Personen gefunden hat, die, glaube ich, auch teilweise pensioniert schon waren und die im Hintergrund hatten, auch in der Privatwirtschaft, und einfach viele Skills auch mitbrachten für diese Bürgergenossenschaft. Das ist sicher ein Erfolgsfaktor. Kurz möchte ich noch nennen, dass ich schon auch denke, dass bei jüngeren Menschen ein großes Potenzial ist für die Genossenschaft, für verschiedenste Geschäftsideen zu nutzen. Wir sprechen natürlich immer von diesem Schlagwort Social Businesses oder Social Enterprises. Wie kann das konkret in Form einer Genossenschaft aussehen? Und ich glaube, dass viele junge Menschen, und das sehe ich auch hier bei uns an der Uni Bozen, sehr offen sind, sozusagen Geschäftsideen mit sozialen Zielsetzungen zu verbinden, weil sie ein stark ausgeprägtes Umweltbewusstsein haben, weil sie eine soziale Verantwortung in sich tragen. Und da ist es, denke ich, Aufgabe auch der Genossenschaftsbewegung, hier Vermittlungsarbeit zu leisten und eben die Genossenschaft erfahrbar zu machen. Wir machen das jetzt zum Beispiel in Kürze mit einem Study Trip auch zu Genossenschaften mit Studierenden. Und ich glaube, dass da Potenzial liegt. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, wo liegt Potenzial? Also ich glaube, da ist Potenzial zu heben bei verschiedenen Bewegungen, sozialen Bewegungen, auch unter jüngeren Menschen, wo die Genossenschaft vielleicht noch nicht so angeschlossen ist.
Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Ich würde gern schließen mit einer Runde Ausblick in die Zukunft oder Wünschen. 2025 ist zum zweiten Mal das internationale Jahr der Genossenschaften. Es gibt viele Veranstaltungen zum Thema, Podcast zum Thema nebenbei, aber auch ganz wichtige weltweite Konferenzen. Was glaubt ihr, was wird dabei herauskommen? Was kann dabei herauskommen? Was wünscht ihr euch? Was soll weitergehen in der nächsten Zukunft?
Ich persönlich glaube, dass dieser Handlungsrahmen der Genossenschaft mehr Aufmerksamkeit verdient. Und ich glaube, er kann das auch kriegen durch dieses Genossenschaftsjahr, was jetzt kommt. Ich glaube, da gibt es sehr viele Veranstaltungen, sehr viel Bekanntmachung der Genossenschaft. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn man muss auch in Berührung kommen mit der Genossenschaft. Also ich kann das mal aus dem Studium beispielsweise in Deutschland zeigen, ne? Thema Potenzial bei jungen Leuten. Ich erkenne das auch bei uns am Seminar für Genossenschaftswesen hier an der Uni Köln, dass die Nachfrage sehr hoch ist. Gleichzeitig, es ist ja auch nirgendwo, also wenn ich zum Beispiel Jura studiere, würde ich höchstwahrscheinlich nicht über das Genossenschaftsrecht stolpern, ne? Oder auch wenn ich Betriebswirtschaftslehre studiere, stolper ich höchstwahrscheinlich nicht über Genossenschaften. Also es braucht auch diese Berührungspunkte mit Genossenschaften. Man muss darauf kommen, man muss erstmal erkennen, das Thema gibt es. Interessant. Das hat es für Potenziale. Das kann man vielleicht nutzen. Was steckt da eigentlich hinter? Und das ist das, was ich mir wünschen würde von dem Genossenschaftsjahr 2025, dieses Sichtbarmachen. Dieses Schaffen von Berührungspunkte für Genossenschaften. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann natürlich einerseits ist dieses Thema der kollektiven Selbsthilfe. Und vielleicht, das ist aber vielleicht auch ein Punkt, den ich persönlich immer wieder auch ganz interessant finde, auch aufgrund der Beispiele, die ich genannt habe, ich finde dann eben auch dieses Thema Verantwortungsgemeinschaften gut. Also gerade beispielsweise in Deutschland, ich sag mal, Thema Altschuldenkommunen oder auch strukturschwache ländliche Räume, wo sich dann genau eben Verantwortungsgemeinschaft herausbilden können und dort agieren können, wo der Staat oder eben auch der Markt aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht keine Lösungen anbieten. Und dass man irgendwann vielleicht auch sogar mal zu diesem Punkt kommt, weil wie gesagt, es ist ja wie Richard sagt, man braucht Promotoren, man braucht erstmal jemanden auch, der sich damit auskennt, der überhaupt mal darüber gestolpert ist, über diese Thematik in Anführungsstrichen gestolpert. Ne? Und genau, das würde ich mir wünschen vom Genossenschaftsjahr 2025, dass man diese Aufmerksamkeit und auch diese Sichtbarkeit von Genossenschaften vorantreibt. Aber ich traue dem eigentlich relativ viel zu, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Veranstaltungen auch eingeleitet werden. Und ich glaube auch, dass es genau mit dieser Intention der Sicht, des Sichtbarmachens, dass das eigentlich auch entsprechend organisiert wird. Ja. Also so viel ganz kurz von meiner Seite dazu.
Ja, du hast da auch einen Punkt, den ich nennen wollte, gut vorweggenommen. Also die Sichtbarkeit, das würde ich mir auch wünschen. Ich nehme das genauso wahr bei uns an der Wirtschaftsfakultät, dass bisher, bevor es unser Kompetenzzentrum gab, das Genossenschaftswesen zum Beispiel im Lehrplan ja marginal vorkam, eher noch auf anderen Fakultäten, auf der Sozialwissenschaftlichen Fakultät oder interessanterweise sogar auf Fakultäten wie zum Beispiel unsere Designfakultät, wo sich also Designstudierende mit genossenschaftlichen Modellen beschäftigen. Und da ist, glaube ich, wichtig, jetzt aus Sicht der Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel, die Genossenschaft einmal viel stärker als eine mögliche Unternehmensform breitflächig auch zu akzeptieren und aufzunehmen in die Lehrveranstaltungen und auch gerichtet an die Institutionen, die beraten zu Unternehmensformen. Ich denke, das würde ich mir schon auch wünschen von diesem internationalen Jahr der Genossenschaften. Und vielleicht, um noch einen weiteren Aspekt einzubringen, würde mir auch wünschen, dass die Genossenschaft auch stärker in die, ja, sagen wir vielleicht, politische Diskussion wieder hineinkommt. Wir haben, glaube ich, in vielen Ländern eben diesen Diskurs zu mehr Verantwortungsübernahme von Bürgerinnen und Bürgern. Das wäre wichtig. Und wir haben Budgetrestriktionen. Also ich denke, das ist in vielen Ländern das Gleiche. Allerdings muss es natürlich auch so sein, den Bürgerinnen und Bürgern dann gewisse Tools in die Hand zu geben und Vermittlungsarbeit zu leisten, nicht nur Probleme zu benennen. Und ich denke, dass das genossenschaftliche Modell hier bewährt ist und sollte von auch politischer Seite und Institutionenseite auch wieder stärker hineingebracht werden in diese Diskussion.
Danke. Ich finde, das war sehr klärend und erhellend. Mein Wunsch für die nahe Zukunft der Genossenschaften ist ja, dass die etablierten Player im Genossenschaftswesen irgendwie ihr altes Mojo wiederfinden. Klärung, sozusagen, was ist der Sinn von Genossenschaften heute? Und ihr habt da einige, glaube ich, sehr gute Formulierungen gebracht, wie das ausschauen kann. Weil ich glaube, wenn man das klar kommunizieren kann, dann kann man auch Lust machen, anderen das mehr zu fördern, sich selbst zusammenzuschließen und kooperativ zu wirtschaften. Danke.
Danke für die Einladung nochmals. Hat mich gefreut, dass wir darüber diskutiert haben.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und auch für den schönen Austausch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
Inside Impact.
Ja, vielen herzlichen Dank, Philipp, Richard und Florentina, für dieses spannende Gespräch. Das war's auch schon mit dieser Folge Inside Impact. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Feedback haben, gerne insideimpact@wu.ac.at ist die E-Mail-Adresse oder insideimpact mit Unterstrich ist unser Instagram-Kanal. Ja, und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das Inside Impact-Team, das ist Marlene Seindl, Helena Schmitz, Florentine Meyer und mein Name ist Martin Merwald. Wir freuen uns, wenn ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin, alles Liebe von der WU. Ciao, Baba. Thank you.